passiert ist. Aber Leute, ganz ehrlich, cool, dass ihr da seid, aber ihr seht so müde aus. Könnt ihr mal kurz bitte alle mal aufstehen? Ja, ich bin Arzt, ich muss für eure Gesundheit sorgen. Steht mal bitte kurz einfach alle auf. Vertraut mir, es wird nichts Schlimmes sein. Jetzt streckt euch einfach mal alle, soweit ihr könnt. Oh, sehr gut. So, jetzt alle nach links strecken. Das andere links, genau. Und jetzt nach rechts. Sehr gut, habt ihr gut gemacht. Prima. Ihr könnt euch wieder setzen. Ich finde, ihr habt das alle gut gemacht, aber ich habe nicht für jeden eine Belohnung, aber ein guter Arzt hat immer eine Belohnung dabei. Also wer möchte eine Belohnung? Die ersten Hände kriegen was. Oh, da hinten, Moment. Da. So, was ist die erste? Du. Ja, Rita. Und Isaac, jawohl. Ja, okay, also ich bin Dr. Lukas. Meine Freunde nennen mich einfach Doc. Aber ich bin nicht nur Doktor, sondern ich bin richtiger Arzt, ja. Ich bin Wissenschaftler. Und aus diesem Grund bin ich auch hier. Ein anderer Freund von mir, der nennt sich Theo, mit vollem Namen Theophilus. Und der hat richtig dicke, der hat richtig viel Asche. Und er sagte, Lukas, hör mal, ich habe viel gehört von diesem Jesus, von seinen Jüngern, von den Aposteln, von diesem Paulus. Und du selbst warst ja auch mit Paulus unterwegs. Das war ich. Und er sagte, guck mal, ich gebe dir richtig viel Geld und ich möchte, dass du nachforschst. Du als Wissenschaftler, du hast Mittel und Wege, das vernünftig nachzuforschen, ob das wirklich alles stimmt, was ich von den Leuten höre und was ich in diesen Schriften lese. Also hat er mich beauftragt. Und seitdem bin ich unterwegs. Später werden die Menschen sagen, dass ich zwei Bücher geschrieben habe. Eigentlich ist es eins. Ja, aber sie werden nachher diese Bibel zusammenstellen. Und damit es leichter zu lesen ist, werden sie mein Buch, mein Werk trennen. Den ersten Teil werden sie Lukas Evangelium nennen. Und den zweiten Apostelgeschichte. Eigentlich schreibe ich mir über den Heiligen Geist und die Gemeinde, aber die Apostel kommen da ganz viel drin vor, okay? Genau, und so reise ich rum, mache verschiedene Interviews, dort, wo Paulus unterwegs gewesen ist, die Apostel unterwegs gewesen sind, und interviewe die Leute, ja? Das sind Augenzeugen, die haben alles mit live erlebt. Ihr werdet das später auch machen, nach dem Zweiten Weltkrieg, werdet ihr dann euch Mühe geben, die Augenzeugen, die Leute, die es miterlebt haben, auch zu interviewen, zu fragen, wie es wirklich war und das festzuhalten, ja? So ist es also hier meine Aufgabe gerade. Und genau, ich bin gerade so ja, Mitte, Ende von meinem Werk angelangt und bin jetzt hier an diesem Ort. Und dieser Ort in Milet, ja, nicht weit von Ephesus, hat etwas stattgefunden. Hier ist Paulus mit uns hingekommen. Wir haben hier einen Zwischenstopp gemacht und er hat nach seinen Freunden gefragt, die in Ephesus sind. Sie sollten dort die Gemeindeleitung übernehmen, aber da wir nicht in Ephesus sind, sind diese Freunde hier hingekommen, nach Milet. Also haben wir uns hier getroffen. Und Paulus hat hier eine Rede gehalten. Und die Rede wird in die Geschichte eingehen. Ich denke, ich werde sie mit aufschreiben in meinem Buch. Denn diese Rede wird später genannt, das Testament von Paulus an die christliche Kirche. So wichtig wird diese Rede sein. Aber jetzt muss ich leider weiter. Zu meinem nächsten Interview, aber ich habe euch hier ein bisschen was dagelassen, was euch damit hineinnehmen wird. Ja, danke, Dr. Lukas, wo bist du jetzt? Schon wieder, okay, weggeblieben. Was Lukas uns dagelassen hat, liegt sogar hier vorne, und zwar will ich mit euch in einen Text hineinschauen, der steht in Apostelgeschichte Kapitel 20. Schlagt mit mir bitte eure Bibeln auf, die ihr dabei habt, oder öffnet eure Bibel-Apps. Heute schauen wir zusammen in den Text, das ist wichtig, dass du das mitverfolgen kannst. Okay, was begeistert mich an dieser Rede, an diesem Text in Apostelgeschichte 20? Paulus war unterwegs mit seinen Freunden und ihm ist es so wichtig, auf der Rückreise nach Jerusalem, er wusste, dass ihm dort viel Leid erwartet, nochmal seine Freunde aus Ephesus zu treffen. Er hat 3 Jahre dort gelebt und hat mit ihnen Gemeinde gebaut und hat mit ihnen sein Leben geteilt. Und auf diesem Weg zurück lädt er sie ein und dann haben die eine gute Zeit zusammen. Und wenn wir gleich den Text sehen, werdet ihr merken, es ist so eine Art Mini-Leiterschaftskonferenz, die er dort hält. Und wenn ich von einer Leiterschaftskonferenz höre und dabei sogar noch ein bekannter Redner da ist oder ein Freund, dann bin ich der Erste, der sich da anmeldet. Klick, ausgefüllt und angemeldet. Warum? Weil ich will hören, was er zu sagen hat. Ja? Ich will von ihm lernen und ich will in Leiterschaft wachsen. Ich will nicht irgendein Leiter sein, sondern ich möchte wirklich ein guter Leiter sein. Und ich möchte nicht, dass später Menschen sagen, wenn Alex geleitet hat, haben wir gelitten. Ich glaube, das will keiner von euch hören, oder? Und ich denke, was damals für die Leiterschaft gut gewesen ist, kann für uns heute nicht schlecht sein. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur für Leiter ist, sondern für die ganze Gemeinde. Denn was wir daraus hören, hilft einer Gemeinde, gesund zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass keiner von euch in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde sein möchte, die krank ist, die ungesund ist. Vielleicht kennt ihr das sogar aus eurem Lebenslauf, ja, wo ihr gewesen seid und ihr habt gemerkt, boah, irgendwas ist hier völlig schepp. Und Paulus ermahnt oder spricht nochmal an diese Leiterschaft, um eine gesunde Gemeinde in Ephesus und überall zu sehen. Und wir lernen heute drei Dinge. Ich gehe mit euch durch drei Kapitel und ich verspreche euch jetzt schon mal, es wird komplex. Deswegen packt eure Angelhaken aus und wenn irgendwo eine Öse kommt, die bei euch irgendwas triggert, die euch anspricht, dann hakt euch da hinein und das nehmt mit. Ja? Ihr werdet euch definitiv nicht alles mitnehmen können heute. Aber ich bin davon überzeugt, dass du heute was lernen wirst und am Ende habe ich eine kleine Herausforderung für dich. Okay? Also schnallt euch an, wir tauchen ab. Paulus als Vorbild für die Leiter. Schaut mit mir in Vers 18. Paulus beginnt seine Rede, indem er anfängt zu erzählen und die Leiter daran erinnert, wie er unter ihnen gelebt hat. Würde man heute vielleicht nicht so machen, aber dass er das macht, ist super wichtig. Lest mit mir gemeinsam. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sich. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte, was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn es oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Wow, er malt hier ein ganz, ganz schön steiles Bild von sich. Das war aber wichtig. Das war super wichtig für die Leiterschaft, denn Ephesus, eine Riesenmetropole zu der Zeit, vielleicht für Deutschland vergleichbar mit München, Hamburg, Berlin, wo sich alles Mögliche rumtummelt. Es sind immer wieder Hobbyphilosophen aufgetaucht, ja, oder Menschen, die sich als irgendwelche Superstars ausgegeben haben und die Menschen ausgenutzt haben. Und das ist immer wieder aufgetreten und Paulus wusste, dass diese Menschen auch die Lehre von Paulus mit dem Evangelium, mit dem er gekommen ist, das auch zunichte machen werden wollen. Aber diese Menschen waren leicht zu identifizieren, wenn man sich ihr Leben angeschaut hat. Und Paulus sagt hier, boah, ich habe mich so abgerackert, hier wirklich ein gutes Vorbild hinzulegen. Vergesst das bitte nicht. Nicht, dass ihr nachher denkt, ich bin einer von diesen gewesen. Ich habe euch ein Bild von Paulus mitgebracht. Das habe ich bei Facebook gefunden. Und ich möchte mit euch kurz durchgehen, was für ein Vorbild Paulus hier für potenzielle Leiter oder für Leiter einfach darstellt. Okay, Paulus war präsent. Er sagt, ich war Tag und Nacht bei euch. Das heißt, die Leute waren in seiner Nähe, er war in ihrer Nähe. Er war kein anonymer YouTube-Prediger, der per Livestream immer wieder irgendwelche Messages bringt und dann die Überweisungen entgegennimmt. Ja? Sondern er war live, er war präsent da, hat die Leute gesehen, sie haben ihn gesehen. Er hat die Sorgen der Menschen abgefühlt, ja, und war einfach greifbar. Und konnte dementsprechend auch das predigen, was die Leute bewegt hat. Dann war er greifbar und authentisch. Ja, das heißt, die Leute haben ihn beobachtet, wenn er gearbeitet hat. Egal, ob er gearbeitet hat, um sein Geld zu verdienen oder innerhalb der Gemeinde, aber die Leute haben ihn gesehen. Er war darauf ansprechbar. Er diente außerdem demütig und unter Tränen. Wow. Also das von sich sagen zu können, ist echt, echt krass. Und vor allem, dass er unter Tränen immer wieder dient. Das rührt mich voll. Und ich kann mir genau, also gut vorstellen, wie Paulus manchmal da gesessen hat und über Situationen geweint hat, über Menschen geweint hat, die er beobachtet hat oder wo etwas passiert ist, ja, oder die vom Weg abgekommen sind und er richtig mit vollem Herzen dabei war. Dann ist er ja Opfer von Attentaten oder Attentatenversuchen geworden. Immer wieder haben seine Leute, einige Juden, er war ja selbst Jude, ihn versucht umzubringen, zu steinigen oder einfach ins Gefängnis zu werfen. Und ich kann mir vorstellen, dass er oft einfach nicht schlafen konnte, nicht ruhig schlafen konnte, weil er immer wieder Angst haben musste, okay, gleich kommt wieder jemand, warnt mich, ich muss hier direkt raus aus der Stadt. Und er verschwieg nichts. Ja, wir lesen, ich verschwieg nichts, was gut und hilfreich für euch ist. Ich weiß, dass es oft viel leichter runtergeht, wenn man was Positives gelehrt bekommt, ja, und Auferbauung und sowas. Aber ich sage dir, ein Freund ist viel wertvoller, wenn er dir auch mal ehrlich sagen kann, was gerade nicht passt. Und dieser Freund ist wertvoller als jemand, der dir nur schmeichelt. Und er hat alles gelehrt, er hat nichts ausgelassen. Ich glaube, manchmal wünschen wir uns bestimmte private Themen, ja, in unserem Leben. Wir möchten nicht, dass von vorne über Sexualität gepredigt wird oder über Finanzen oder über mein Besitztum. Das sind private Themen, aber nein, die Bibel lehrt auch darüber. Und Gott hat eine Idee über dein Leben und über diese Themen. Und diese klammert er nicht aus. Und diese Ideen sind gut und fruchtbar für dein Leben. Okay. Er lehrte außerdem öffentlich und privat. Er lehrte öffentlich, er macht es nicht zu einem geheimen Ding, zu einer geheimen Verschwörung und hat sich über die Leute gecasht und so, um so eine Untergrundsache irgendwie aufzustellen, sondern er war öffentlich auch verfügbar und zeigte sich den Leuten, hat sich den Diskussionen gestellt und andererseits aber auch privat gelehrt. Er hat sich den Fragen der Leute angenommen, er ist zu ihnen nach Hause gefahren, hat sich mit ihnen hingesetzt, Dinge nochmal durchgeackert. Und war nicht nur der Showmaker auf der Bühne. Und er rief ernsthaft zur Umkehr zu Jesus auf. Ja, wie oft sagen wir, hey, wenn du möchtest, kannst du Jesus annehmen. Es ist eine Option, aber hey, keiner macht dir Druck, nur überlegst dir noch mal ein paar Jahre, ist völlig cool. Nein, er hat ernsthaft, oder wir lesen auch eindringlich aufgefordert zur Umkehr. Dass du Jesus in deinem Leben hast, oder dass du dein Leben Jesus gibst, ist keine Option für dein Leben. Es kann keine Option sein, den Rettungsanker zu greifen, ja, wenn du auf einen Wasserfall zusteuerst. Ja, das ist keine Option, das rettet dir das Leben. Und dementsprechend hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden zu Jesus aufgefordert, umzukehren. Und er folgte dem Heiligen Geist. Er hat sich an seine Weisung gebunden. Er muss so sensibel gewesen sein und sich so von diesem Willen des Heiligen Geistes auch getrieben gefühlt haben, dass er sagt, boah, der Heilige Geist treibt mich jetzt nach Jerusalem und auch zu dieser Konferenz. Okay, das kann euch jetzt voll erschlagen, ja, oder ihr nehmt das und ich sehe, ein paar haben es schon abfotografiert und messen das jetzt an eurem Leiter, an eurem Pastor, ja. Vorsicht, das kann und wird nicht funktionieren. Ich habe gerade versucht zu erklären, Lukas hat die Ereignisse aufgeschrieben. Peter, fotografierst du das für dich selbst? Lukas hat diese Ereignisse aufgeschrieben, weil er sie beobachtet hat, ja, und sie gesehen hat. Das ist jetzt keine Anweisung von Gott, so muss ein Leiter aussehen. Und wenn das nicht tut, dann ist er ein Versager. Überhaupt nicht. Diese Liste, dieses Vorbild von Paulus, was er einfach von sich selbst erzählt, ja, aus dem Grund, wie ich es gerade erzählt habe, darf für dich einfach eine Inspiration sein. Das wünsche ich mir, dass es für dich einfach eine Inspiration für dich selbst ist. Okay? Wir schieben das erstmal zur Seite, kommen gleich zu den anderen Punkten. Und dann kündigt Paulus an, wenn ihr die Verse weiterlest, das sind jetzt ein paar Verse mehr, ihr werdet mich nicht mehr sehen, ich werde nicht mehr wiederkommen. Ja? Und Paulus hinterlässt damit ein Leitungsteam und ein sehr hervorragendes Vorbild für dieses Leitungsteam. Er hat sich sogar selbst verzichtbar gemacht, indem er ihnen alles gelehrt hat, nichts ausgelassen hat. Hat er sich verzichtbar gemacht und übergibt nun den Staffelstab für diese Gemeinde, für die ganze Umgebung, diesem Leitungsteam. Er übergibt damit die Verantwortung in ihre Hände und sagt, Vers 28, hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Paulus fängt an, ein Bild zu malen, von einer Herde. Und diese Stelle möchte ich mit euch zusammen lesen. Verse 28 und ein paar danach. Gebt also Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist, glaube ich, der Kern von dem, um was es Paulus bei dieser Leiterschaftskonferenz geht. Dieses Bild von Hirten und Schafen, ich glaube, das kennt jeder von euch, oder? Wir lernen es im Kindergarten, jeder von uns kann was damit anfangen. Wir wohnen auch nicht in der Metropole, wo die Menschen denken, Kühe sind lila. Wir gucken hier auf die Wiese und wissen, was Schafe sind, ja, und was die Aufgabe eines Hirten ist. Aber wie Paulus hier anfängt, ist ziemlich interessant. Ich glaube, dass es ein wichtiges Prinzip ist, nicht nur für Leiter, sondern für dich und dein Leben. Er sagt, habt Acht auf euch selbst und dann auf die ganze Herde. Und ich glaube, diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Vielleicht klingt das für dich erstmal unchristlich, ja? So, ich soll zuerst Acht auf mich geben. Aber ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Gott sagt zu Abraham, aus dem Israel entstehen wird, und zu seinem Volk Israel, ich will dich segnen und du sollst ein Segen für andere sein. Oder ein ganz anderes Beispiel. Wer von euch ist schon mal im Flugzeug irgendwo hingeflogen, mit dem Flugzeug schon mal gereist? Okay, knapp, wow, okay, doch zwei Drittel, sehr gut. Okay, was passiert, wenn du einsteigst? Es geht nicht direkt los, sondern es tauchen ein paar Mitarbeiter auf, die dir mit einer Choreografie zeigen, wo die Notausgänge sind. Und dann irgendwann kommt ein Punkt, wo sie sagen, falls wir einen Druckverlust in der Kabine haben, fallen von oben Luftmasken runter. Was sagen sie daraufhin? Wer weiß das? Okay, zuerst sich selbst die Maske anlegen und dann den Leuten links und rechts helfen. Warum? Ist doch voll unchristlich. Es wird anders nicht funktionieren. Wenn es so schnell passiert, dass du gerade versuchst, dem anderen das anzulegen, selber ohnmächtig wirst, dann ist keinem geholfen. Aber wenn du es schaffst, dir die Maske aufzuziehen, dann hast du auch die Kraft, dann hast du die Möglichkeit, anderen Leuten zu helfen. Ist für uns ganz logisch, oder? Genauso ist es auch in der Gemeinde. Wenn du nicht für dich selbst sorgst, wenn du nicht Acht hast auf dich selbst, wie willst du dann für andere sorgen, für andere Verantwortung übernehmen? Und das durchzieht einfach alle Bereiche, ja? Das Geistliche mit dem Heiligen Geist, aber auch das Seelische. Hast du Acht auf deine Seele? Wie geht es deiner Seele? Ganz aktuell, das sage ich hier ganz offen und ehrlich, bin ich in der Seelsorge, weil ich davon überzeugt bin, dass wir uns auch um unsere Seele kümmern müssen. Und genauso wie ich zwischendurch zur Kontrolle zum Arzt gehe, gehe ich halt zur Seelsorge und behandle die Sachen, die mir schwer auf der Seele liegen. Und genauso wie wenn was am Körper kaputt ist, gehe ich zum Arzt oder ich mache Sport. Ja? Auch ein körperlicher Ausgleich ist sehr wichtig. Also Paulus weiß, wenn diese Leiterschaft nicht auf sich selbst achtet, ja, auf jeden Einzelnen, aber auch als Team, dann können sie ihre Gemeinde nicht gut leiten. Und da gibt es jetzt zwei Extreme, die vielleicht in deinem Kopf jetzt gerade sein können. Ja? Vielleicht denkst du, das löst dich von Verantwortung. Ja? Aber genau dieses Prinzip erwartet Verantwortung von dir, und zwar für dich selbst, bevor du Verantwortung für andere übernimmst. Es gibt Menschen, die flüchten sich in Verantwortung, ja, wo sie für Menschen verantwortlich sind und hier und da Verantwortung übernehmen, aber selbst Stück für Stück einfach zugrunde gehen. Und wenn sie ganz viel angesammelt haben und irgendwann zusammenbrechen, dann fällt das ganze Ding. Okay, wir lesen weiter. Und da steht, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Und für mich war da so ein kleines Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Was kann das bedeuten, ja? Der Heilige Geist setzt Leiter ein. Kann da mal einer weiterklicken? Okay, jetzt hast du vielleicht Angst, okay, der Heilige Geist setzt Leiter ein. Da könnte doch jeder dahergelaufene kommen und sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich bin jetzt Leiter hier bei euch. Oder ich muss das durch und durch, das und das irgendwo durchboxen, ja. Und vielleicht hast du sogar schlechte Erfahrungen gemacht mit so einer Leiterschaft, ja, die einfach kommt und Dinge geistlich begründet und durchboxt und vielleicht manipuliert hat. Und das tut mir wirklich, wirklich sehr leid, wenn du das erleben musstest. Das ist schrecklich und ich wünsche, dass das keiner erleben muss. Aber ich glaube, dass es funktionieren kann. Und 7 Kapitel zurück erfahren wir, wie das gut funktionieren kann. In Kapitel 13 gibt der Heilige Geist eine Anweisung, und zwar der Leiterschaft und der ganzen Gemeinde. Denn sie sind gerade zusammen, sie beten, machen Lobpreis, hören auf den Heiligen Geist und er gibt vermehrt die Bestätigung, der Heilige Geist, dass gewisse Mitarbeiter ausgesandt werden sollen in die Mission. Und dann prüfen sie das nochmal und der Heilige Geist bestätigt das nochmal allen. Und daraufhin senden sie raus. Also es kann funktionieren. Ich glaube, dass es auch gut funktionieren kann, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, die Jesus nachjagt. Ja. Und wir haben keine leitungsheilige Geister. Wisst ihr das? Wir haben keine leitungsheilige Geister, wir haben keine Mitarbeiterheilige Geister und Gottesdienstbesucherheilige Geister. Wir haben auch keine Erwachsenenheilige Geister und Kinderheilige Geister. Das gibt es nicht. Wir haben diesen einen Geist. Amen. Er ist einer und er wirkt und er spricht zu all seinen Kindern. Okay, mein Controller funktioniert nicht, ich müsste es nochmal weiterklicken. Wir lesen jetzt weiter, seid gute Hirten für diese Herde. Aber was bedeutet es jetzt, ein guter Hirte zu sein? Ich glaube, was einen guten Hirten ausmacht, das sind viele Punkte, aber 3 vor allem. Er hält seine Schafherde zusammen, ja? Er hält seine Schafherde zusammen, das heißt, er hat Acht auf jeden Einzelnen. Und wenn sie zur Seite laufen, ja, Richtung Schlucht oder sich komplett verirren oder die anderen vergessen haben, die Zeit vergessen haben, ein Hirte hat Acht auf alle seine Schafe. Und wir lesen in den Evangelien, dass Jesus das beste Vorbild als Hirte ist. Ja? Er hat sein eigenes Leben gegeben für seine Schafe. Und Pastoren, Leiter sollen so etwas in einer Art und Weise sein. Sie sollen auf die Schafe, das heißt auf die Gemeinde, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht beleidigt, ja, ich benutze zwischendurch Schafe, Menschen und Gemeinde. Für mich ist es keine Beleidigung, ich hoffe, für dich auch nicht. Ja. Aber er hält sie zusammen, er wird persönlich. Und ein guter Hirte geht dir auch nach, auch wenn es für dich unbequem ist, ja, auch wenn du dich für dich bleiben möchtest, weil du gerade vielleicht irgendeinen krummen Weg gehst, ja, oder Dunkelheit in deinem Leben hast. Und wenn dir dein Leiter, dein Pastor hinterhergeht, dann ist das keine Kontrolle, dann ist das, weil er dich liebt und weil er ein guter Leiter, ein guter Hirte sein möchte. Und das Zweite ist, er zeigt den Schafen, wo es das Essen gibt. Und als ich das verstanden habe, und das erkläre ich gleich, was genau, hatte ich so einen Aha-Effekt. Und zwar geht der Hirte, ja, nimmt seine Schafe und bringt sie zu den Wiesen, wo sie grünes Gras haben, wo sie das bekommen, was sie brauchen, um zu wachsen, um stark zu werden. Ja? Und das macht ein Hirte. Ein Hirte macht nicht Folgendes, dass er das Schaf irgendwie am Bein nimmt und dann bis zu dieser Wiese schleift, auf die Wiese wirft, ein paar Büschel Gras rausreißt und dem Schaf das ins Maul stopft und dann nochmal extra für ihn kaut und die Nase zuhält, damit es schlucken kann. Voll witzig und natürlich, oder? Also, genau. Das Problem ist, manchmal handeln wir oder erwarten wir Christen genau das. Ich weiß von euch keiner, aber das gibt es, ja. Dass wir denken, unser Pastor, unser Leiter ist dafür verantwortlich, dass wir essen. Dafür ist er aber nicht verantwortlich. Er zeigt dir, wo es das Essen gibt. Er zeigt dir, wie man mit der Bibel umgeht. Er zeigt dir, wo was drinsteht. Und er macht sie dir wichtig. Und ab und zu gibt es auch ein paar Happen am Sonntagvormittag vielleicht, ja. Aber dass du isst, dafür bist du selbst verantwortlich. Ich hoffe, das ist nicht zu hart für dich. Das ist einfach so, okay? Also du kannst einfach nach Hause gehen und selber essen. Du musst nicht darauf warten, dass der Pastor anruft und dir einen Impuls gibt, ja. Und sagt, heute hast du das zu essen, heute musst du das verarbeiten, heute. So, ja. Okay, das Dritte, was macht ein guter Hirte mit seinen Schafen? Er bewahrt sie. Das heißt, wenn er eine Gefahr sieht, dann schreitet er ein. Er bleibt nicht in der Schockstarre oder läuft nicht selber weg, weil er Schiss hat. Er tritt für dich ein. Ja, auch wenn du es nicht siehst, auch wenn du im Begriff bist, irgendwo hinzulaufen, was dir schaden wird, auch da schreitet ein guter Leiter ein und sagt, stopp, hier ist Gefahr. Und das bedeutet auch manchmal zuzulassen, ja, etwas, was dein Leiter oder dein Pastor dir in dein Leben hineinspricht. Okay, seid gute Hirten für diese Herde. Weiter schreibt Paulus, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und hier schreibt Paulus, warum wir gute Leiter, gute Hirten sein sollen für die Menschen um uns herum. Ja, geht auch immer nicht. Müsstest du nochmal weiterklicken. Gedanke. Weil Jesu Blut für sie geflossen ist. Sie gehören nicht dem Hirten. Die Schafe gehören nicht dem Hirten. Die Hirten haben einen Eigentümer und das ist nicht der Hirte, das bist nicht du, sondern Jesus Christus. Er hat diesen Preis bezahlt, also gehören sie auch ihm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir so auf unsere Mitmenschen achten. Vielleicht kennst du diesen Spruch, jeder Mensch hat seinen Preis. Ja, das stimmt, aber es hat nichts hiermit zu tun, sondern jeder Mensch hat genau diesen einen Preis. Jesu Blut. Wusstest du das? Du hast Jesu Blut gekostet. Und für dich gab es auch keinen Rabatt, weil du nur halb viel wert bist oder weil du schon besonders gute Taten getan hast. Dafür gab es keinen Rabatt. Dieser Preis war auch für dich fällig. Das Gute ist, dieser Preis ist für dich bezahlt. Und wenn du dieses Geschenk angenommen hast, dann erwartet dich am Ende deines Lebens keine Quittung. Du bekommst keine Rechnung zugestellt am letzten Tag deines Lebens, denn sie ist bezahlt. Halleluja. Und ich glaube, dass diese Tatsache praktisch wird. Ja? Wir rufen Halleluja und absolut, das ist eine Wahrheit in unserem Leben. Aber wenn du dich das nächste Mal über jemanden in der Gemeinde ärgerst, ja, wenn du dich über jemanden beschwerst oder sagst, Gott, warum hast du mir diese Frau gegeben? Warum hast du mir diesen Mann gegeben? Warum hast du mir dieses Kind gegeben? Dann denke einmal daran. Und stell dir vor, dass Gott dir sagt, ich habe dir diesen Menschen nicht gegeben, ich habe ihn meinem Sohn gegeben. Ja, diese Menschen gehören nicht uns. Sie gehören Jesus Christus, er hat sie, sie gehören ihm, um sie frei zu machen, zu retten, zu lieben. Und wir, du, darfst dieses Wunder betrachten, ja, du darfst es sehen, du darfst es entdecken, begleiten und einfach schöner machen. Okay, der nächste Klick. Wir lesen weiter von Wölfen, ja. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn Ehre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Und ich glaube, so oft hören wir gar nicht in Predigten irgendwas darüber, oder? Wir möchten gerne Ermutigung hören, ja. Und das ist auch super wichtig, das ist super wichtig. Aber wir dürfen das nicht verschweigen, dass die Bibel auch viel über Irrlehrer lehrt. Und ich glaube, dass es heute nicht weniger relevant ist als früher. Diese Wölfe, die kommen um nicht einfach um zu erschrecken, ja, sondern sie kommen um zu stehlen und um zu töten. So wird Satan beschrieben in der Bibel. Und sein einziges Ziel ist, dich fertig zu machen, dich am Boden zu sehen, zerstört zu sehen. Das ist die letzte Folge von Sünde. Sie will dich vernichten. Und sie wird das alles aber nur schaffen, wenn etwas passiert. Weil dort, wo du jetzt bist als Christ in Gottes Hand, kann er dich nicht rausreißen. Keine Macht ist dazu imstande. Ja? Und Gott wird dich niemals, niemals fallen lassen. Der Feind kann das nur tun, wenn du aus eigener Entscheidung heraustrittst aus der Gnade Gottes. Wenn du dich selber dazu entscheidest, vielleicht ist Enttäuschung für dich ein Grund, da herauszugehen. Vielleicht Verletzung oder einfach nur Stolz. Wie auch immer. Aber dort, wenn du den Rücken Gott kehrst, bist du hilflos. Ich meine, Gott wird dir hinterherlaufen, keine Frage. Ja? Solange du auf der Erde bist, wird er alles in Bewegung setzen, um dich zurückzugewinnen. Aber ich möchte dich ermahnen, geh nicht aus der Gnade Jesu. Wende dich Gott nicht ab und geh auch nicht aus der Gemeinschaft von Christen, das ist wichtig. Du musst Teil von dieser Herde bleiben. Ein Schaf, was hin und her läuft, von A nach B und wieder nach C, und sich nicht an den Hirten, nicht an der Herde hält, ist einfach dafür prädestiniert, ein Opfer zu werden. Okay, wie machen diese Irrlehrer das? Ja, das lesen wir in der Bibel. Schaut mit mir rein. Vers 30. Sie werden die Wahrheit verdrehen. Und das ist nochmal ein Kapitel für sich, ja. Aber es reicht, wenn Wahrheit ein Stück verdreht wird. So wird Satan auch genannt, Diabolos. Diabolo heißt drehen, einfach verdrehen. Sie werden die Wahrheit verdrehen und sie werden gegnerische Parteiungen bilden innerhalb dieser Herde. Sie werden sagen, komm, halte dich zu mir, komm, hier. Ich denke, das und das, guck mal, ist das nicht viel richtiger? Die da hinten denken was anderes, aber wir müssen uns formieren, wir müssen irgendwie gegen die vorgehen. Das Krasse ist, dass diese Irrlehrer nicht nur von außen kommen. Er sagt sogar, in eurer Gemeinschaft wird es Leute geben, wie auch immer, ich weiß nicht, ob sie schon mit einer bösen Absicht hineinkommen oder dass irgendwie es passiert, aber es kann sein, dass es auch in einer Gemeinde ist. Und das müssen wir ganz klar auch mal so sehen und auch mal aussprechen. Jetzt hast du vielleicht Angst, dass sich jemand unter uns befindet. Ja? Ist jemand hier, dieser Wolf im Schafspelz? Bin ich vielleicht selber, weil ich mit dem Leiter da vorne nicht übereinstimme, bin ich dann sofort dieser Wolf? Ich möchte dich beruhigen. Ja, wir haben den Heiligen Geist und du kannst es überprüfen. Wie ich es gerade gesagt habe, du kannst es am Lebenswandel dieser Person überprüfen. Und wenn du Angst hast, ja, dass du es vielleicht bist, weil du eine andere Meinung hast als dein Leiter, kannst du einfach ganz einfach schauen, ja, was ist dein Lebensstil, dein Lebenswandel? Hast du dunkle Geheimnisse? Ja, achte einfach auf deine Gedanken. Aber vor allem schau, ob sie sich vielleicht der Wahrheit entziehen oder du dich der Wahrheit entziehst. Bist du bereit, die Wahrheit Jesus Christus in dein Leben zu leuchten zu lassen, in jedem Bereich, ja, die Bibel zu akzeptieren und dich auch dem Gespräch mit anderen Christen auszusetzen. Und du kannst gucken, bildest du diese gegnerischen Parteiungen gegen andere Leute und willst du Gemeinschaft, Gemeinde zerreißen, zerstören. Daran kannst du es überprüfen. Aber ich will jetzt auch hier keine Hexenjagd oder so auslösen. Ja? Leute, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Gnade Gottes und Gott bewahre uns davor. Aber wir beschäftigen uns auch damit. Ja? Es gibt es. Ich kenne das selber. Ich kenne aktuelle Beispiele, aktuelle Fälle, wo das so ist. Und da müssen wir ganz nüchtern, ganz, ganz klar mit dran gehen. Und damit beschäftigen wir uns auch im Leitungsteam. Also aktuell zum Glück nicht hier, ja, davon sind wir, glaube ich, ganz, ganz weit entfernt. Aber wir müssen das ganz klar mal ansprechen, weil Paulus tut es auch. Okay, das war das zweite Bild, kannst du auch mal weiterklicken. Das positionieren wir auch auf unserer Wand und gehen dann zum dritten Punkt, den Paulus hier schreibt. Noch einmal weiterklicken bitte. Und den lesen wir, schaut wieder mit in die Bibel bitte mit rein, wir überspringen ein paar Verse und lesen weiter bei Vers 35. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Amen. Okay, Paulus wirft nochmal einen Blick zurück, ja, wieder um den Leuten das Bild, so oder so wie er gelebt hat, einfach ins Gedächtnis zu brennen. Du kannst einmal weiterklicken. Er sagt, ich habe Arbeit und Mühe nicht gescheut, um damit, was ich damit gewinne, den Bedürftigen zu helfen. Er spricht hier nicht unbedingt von Arbeit, ja, oder von dass er Geld erwirtschaftet hat. Aber, und vielleicht denkst du, ja, ich habe nicht so viel Geld, ja, aber hier ist eine Liste von Bedürfnissen und es sind nur ein paar. Und wir sind nicht dafür verantwortlich, bitte versteht das nicht falsch, dass wir die Bedürfnisse von allen Menschen irgendwie erfüllen müssen, ja. Aber Paulus hat gesehen, dort sind bedürftige Menschen und Leute auch in Deutschland, auch heute, auch in deinem Umfeld sind Menschen, denen es so geht. Ja, bei den Flüchtlingen ganz klar, ganz krass, ganz offensichtlich, aber auch deine Nachbarn, deine Kollegen, ja, sie haben ungestillte Bedürfnisse. Es kann sein, ja, einige Menschen hungern oder dass sie einfach mal Ruhe bekommen, ja, dass sie irgendwo ein Zuhause haben, ja, dass sie überhaupt beschützt werden von jemandem, ja. Finanzen ist offensichtlich, ja. Vielleicht auch einfach sozialen Kontakt, ja, Berührung, Gesellschaft mit Leuten, eine ehrliche Liebe, wie Gott sie uns geschenkt hat. Oder auch, dass sie sich einsetzen können mit dem, was sie haben. Jeder Mensch hat Potenzial. Wusstest du, dass du für etwas bestimmt bist? Ja? Gott hat dich beschenkt mit vielen Gaben. Und ich glaube, dass ein Mensch unzufrieden wird, wenn er das nicht tut, ja, das nicht findet und einfach aktiv ist, sondern einfach nur sich gedeihen lässt. Und falls du noch eine Aufgabe suchst, ja, falls du irgendwo bist, in der Gemeinde bist und noch keine Aufgabe hast und eine Aufgabe suchst, dann will ich dir sagen, das ist deine Aufgabe. Paulus schreibt, ich will euch ermahnen, oder habe euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Damit meint er nicht nur sich und seine Freunde, sondern alle Christen. Und vor ungefähr einem Dreivierteljahr hat Isaac gepredigt in der Guten Nachricht-Gemeinde bei Peter. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben und den fand ich so klasse und der passt so wunderbar dazu. Kannst du einmal weiterklicken? Wir bekommen, um zu teilen. Wir bekommen, um zu nehmen. Und das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Ja? Notier dir das, das ist ganz wichtig. Jesus sagt selber, auf dem Geben liegt größerer Segen als auf dem Nehmen. Und ich glaube, da gewinnt diese Redewendung, die wir oft so sagen, Gott segne dich, nochmal eine ganz andere Bedeutung, oder? Wünschen wir ihm den normalen Segen oder den größeren Segen? Weil das bedeutet, er müsste was abgeben. Vielleicht kennst du auch diesen Test. Es gibt Videos bei YouTube, wo Kleinkinder getestet werden und sie werden in einen Raum gesetzt, wo auf dem Tisch ein Überraschungsei liegt. Und ihm wird gesagt, hey, ich komme mit einem zweiten zurück, wenn du bis dahin das erste nicht angerührt hast. Und das ist ziemlich witzig, wie die Kinder reagieren, ja. Und einige schaffen es, andere nicht. So ein bisschen geht das für mich in die Richtung, ja. Aber dieses Prinzip ist kein Prinzip, was du dir errechnen kannst, ja. Wo du sagst, okay, ich gebe jetzt so viel und dann bekomme ich so viel zurück. Ja, es ist ein göttliches Prinzip. Und du kannst es herausfinden, wie es funktioniert. Aber nur, indem du es einfach tust. Indem du anfängst zu geben, ohne zurückzuerwarten. Ohne einen Mehrgewinn zurückzuerwarten. Okay, kannst du noch einmal weiterklicken? Ich bin jetzt auch durch. Ihr habt es geschafft. Aber ich habe euch ja versprochen, ich gebe euch eine Herausforderung mit. Ja? Zusammenfassend möchte ich mal kurz Paulus als Vorbild stellt sich da als Erinnerung. Ja? Das ist, erzählt er einfach nur für sich selber. Das dritte genauso. Er erzählt er auch nochmal von sich aus seinem Leben. Und das hier ist der Kern, was er ihnen wirklich so ins Herz brennen möchte. Ja, wenn man das Vorbild und das Prinzip vom Hirten, von den Schafen, vom Heiligen Geist, von den Wölfen und nachher das Prinzip des Gebens. Und meine Herausforderung an dich lautet, gib weiter. Innerhalb der nächsten 7 Tage will ich dich ermutigen, motivieren, herausfordern. Eine Sache, die du hier heute gelernt hast, von ganz vielen, ja, es war wahrscheinlich sehr wirr oder viel, aber eine Sache, die du gelernt hast, einer anderen Person zu erzählen, die Jesus nicht kennt. Okay, dein Arbeitskollege, dein Nachbarn, hey, weißt du was, ich war vor ein paar Tagen in diesem Gottesdienst da und weißt du, was mir klar geworden ist? Also, ja, es kann sein, wie du möchtest, aber mach es heute fest, mach es jetzt fest in deinem Herzen, dass du es tust, ja. Und Gott wird Türen öffnen und du wirst sehen, es wird einiges passieren. Und damit schließe ich und ich glaube, ich spiele nochmal. Ne?
Größte Liebe. Die größte Liebe, die ein Mensch je finden kann. durchdringt mich, weil sie Kreuz und Tod einst überwand. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen seh, vertrau ich dir. Nochmal die größte Liebe. Die größte Liebe, die ein Mensch je finden kann, durchdringt mich, weil sie Kreuz und Tod einst überwand. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen seh, vertrau ich dir. Und ich will dich lieben. Und ich liebe
und ich leb
und ich leb
zu deinem Lob,
zu deinem Lob als dein Kind in Ehrfurcht her vor dir. Und ich will dich lieben und ich leb zu deinem Lob als dein Kind in Ehrfurcht her vor dir.
Mit meinem Herz vernehm ich diesen sanften Ruf von deiner Stimme, die das ganze All erschuf. Bis ich dir gegenüberstehe,